F&W, der Klinik-Podcast.
Willkommen zum F&W Klinik-Podcast. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur bei Bibliomed und heute springen wir mal wieder auf die Landesebene. Denn da passiert im Moment jede Menge, ein bisschen im Schatten der Debatten rund um das GKV-Sparpaket. Die Bundesländer müssen Leistungsgruppen zuweisen. Das ist die Umsetzung der Krankenhausreform, die Karl Lauterbach angestoßen hat. Jedes Krankenhaus hat sich um gewisse Leistungen beworben, um Leistungsgruppen, die es in Zukunft erbringen will. Die werden derzeit vom medizinischen Dienst in den Ländern geprüft. Und im Anschluss müssen die Bundesländer entscheiden, welches Krankenhaus welche Leistung in Zukunft erbringt. Wie viel sich damit verändert, ist derzeit noch offen. Wenn man nach Nordrhein-Westfalen blickt, kann man aber erkennen, dass es doch in gewissen Versorgungsbereichen durchaus Veränderungen gegeben hat und dass es Gewinner gibt, also Kliniken, die mehr machen dürfen als vorher, dass es aber auch Verlierer gibt. Und die Verlierer haben auch in Nordrhein-Westfalen den Rechtsweg eingelegt und gegen die Entscheidungen des Landes geklagt. Und genau darüber soll es in unserer heutigen Folge gehen. Wie sicher kann ein Land seine Krankenhausplanung durchziehen? Worauf ist bei solchen Verfahren zu achten? Und wie sollten auch Träger mit Entscheidungen des Landes umgehen? Das bespreche ich gleich mit dem Gast unserer heutigen Folge, mit Frau Dr. Claudia Marek. Davor aber ein Blick in die neue Ausgabe von F&W, die Anfang August erscheint.
Druckfrisch serviert.
KI ist in vielen Kliniken angekommen, aber warum schaffen es so wenige Anwendungen wirklich in den Alltag? In unserer Titelstrecke gehen wir der Frage nach, wie Krankenhäuser den Sprung vom KI-Pilotprojekt in die Routineversorgung schaffen. Es geht um Reallabore, um neue KI-Institute an der Charité oder der LMU, sowie der Frage, welche Strukturen Kliniken eigentlich brauchen, damit aus Technologie tatsächlich ein Nutzen für Patienten und Mitarbeitende wird. In der August-Ausgabe lesen Sie außerdem einen Beitrag, der auch zum Thema der heutigen Folge passt. Um Leistungsgruppen zu erbringen, können Krankenhäuser kooperieren. Doch unter welchen Bedingungen sollten Universitätskliniken solche Kooperationen eingehen? Sie sind ja ein wirklich gefragter Partner in vielen Regionen. Ein Beitrag aus Freiburg und Ulm zeigt, wie Anfragen systematisch bewertet, Risiken begrenzt und auch die eigene Leistungsfähigkeit geschützt werden können und warum Kooperation nicht automatisch Koordination bedeutet. Es ist eines der großen Megaprojekte der deutschen Krankenhauslandschaft, der Zusammenschluss der beiden einst eigenständigen Unikliniken Heidelberg und Mannheim. Im Bilanzgespräch mit meiner Kollegin Annika Büchner erklärt der Vorstandschef Hans-Peter Knäbel, wie er die beiden Standorte zusammenführen will, was das für Medizinstrategie, für Digitalisierung, aber auch für Wirtschaftlichkeit bedeutet, welche Synergien der Zusammenschluss bringt und warum er trotz der derzeit hohen Defizite an die schwarze Null bis 2031 glaubt. Und damit direkt hinein ins Thema unserer heutigen Folge. Bei mir ist Dr. Claudia Marek, sie ist Rechtsanwältin und wir sprechen über die Krankenhausplanung und die damit verbundenen rechtlichen Fragen. Frau Marek, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Stellen Sie sich doch unseren Hörerinnen und Hörern gern einmal kurz vor.
Herr Albert, vielen lieben Dank für die einleitenden Worte und auch, dass ich hier in Ihrem Podcast einmal zu Wort kommen darf. Mein Name ist Claudia Marek, ich bin Fachanwältin für Medizinrecht und Lehrbeauftragte der Universität Münster für Medizinrecht und insgesamt berate ich seit circa 15 Jahren Leistungserbringer im Gesundheitswesen, neben Vertragsärzten eben insbesondere auch Krankenhäuser und Krankenhausträger aller Trägerstrukturen und auch aller Versorgungsstufen. Ich bin Partnerin bei der Kanzlei PPP Rechtsanwälte und leite den Standort Münsterland. PPP-Rechtsanwälte ist eine Kanzlei, die sich auf Gesundheitswesen spezialisiert hat. Wir haben im Rahmen der Umsetzung der Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen etwa über 30 Krankenhäuser beraten, von im Antragsverfahren über die Anhörung, jetzt eben auch dann in den jeweiligen richtigen Verfahren und durch die Beratung in NRW insbesondere und auch durch die dort gesammelten Erfahrungen sind wir natürlich jetzt auch interessant für andere Krankenhäuser, sodass wir bundesweit jetzt ca. 70 Krankenhäuser bereits in der Beratung haben. Die sind natürlich jetzt noch nicht ganz so weit. Der Rechtsschutz steht da noch weit, weit aus, weil wir uns da ja jetzt erstmal in den Antragsverfahren und am Ende der Passage der MD-Prüfungsverfahren befinden.
Sie haben es gerade erwähnt, es gibt jede Menge zu tun für Sie als Juristin. Es gibt einen hohen Beratungsbedarf und ja, viel auch natürlich juristische Diskussionen um die Krankenhausplanung. Ist ja so ein Klassiker, ne? Man will was verändern, die Politik hat was vor und muss dann eben auch Entscheidungen treffen. Bevor wir in die Detaildiskussion gehen, wie ist es denn aus Ihrer Sicht? Ist es aus Ihrer Sicht grundsätzlich möglich, dass ein Land eine Krankenhausplanung neu aufsetzt und dabei auch ja viele Veränderungen vornimmt?
Die Länder stehen natürlich insgesamt vor großen Herausforderungen. Ganz klar, der Wille zur Konzentration besteht. Das ist eindeutig und das wird auch passieren. Und zwar deutschlandweit. Wir werden überall in der Fläche Abbau von Versorgungsleistungen haben und Konzentrationen von Leistungen an einigen Krankenhausstandorten. Da ist natürlich sehr viel zu berücksichtigen und das ist natürlich auch das, wovon wir uns erhoffen, dass die Bundesländer diese einzelnen Punkte berücksichtigen. Wenn sie sie berücksichtigen, wird die Planung recht sicherer. Und zwar, dass wir einerseits den Bedarf vernünftig ermitteln, dass man da entsprechend die Hausaufgaben macht und schaut, wie teile ich meine Versorgungsregion überhaupt ein? Wie bewerte ich den Bedarf jeweils nach Leistungsgruppen? Und ich darf natürlich auch nicht die Versorgungssicherheit der Patienten unberücksichtigt lassen. Ich muss also schauen, wie sind die Erreichbarkeiten und Ähnliches. Dann hat die Planungsbehörde natürlich die Vorgaben, die sie bundesrechtlich vorgegeben hat, aus der Anlage 1 zu § 136e SGB V. Das kennen Sie alle mit den entsprechenden Anforderungsbereichen über Erbringung verwandter Leistungsgruppen, Qualifikation, Verfügbarkeit, sonstige Strukturkriterien. Und die Häuser haben, die Planungsbehörden haben sich natürlich jetzt auch aufgemacht und zwar weitere landesrechtliche Auswahlkriterien zu definieren in den einzelnen Krankenhausplänen. Und man muss sagen, es wird rechtssicherer, je mehr wir im Planungsprozess auch Transparenz haben, je mehr es für die Krankenhäuser nachvollziehbar ist und je besser die Entscheidungsgrundlagen sind der Krankenhausplanungsbehörde und je besser sie ihr Ermessen ausüben und auch begründen, warum das eine Krankenhaus besser ist als das andere, desto schwieriger wird es sein, hinterher im Rechtsschutz nochmal Leistungsgruppen zu bekommen, die gegebenenfalls nicht zugewiesen wurden.
Was ist Ihr Eindruck? Wie unterschiedlich gut sind die Länder da aufgestellt im Hausaufgaben machen?
Wir sehen ganz unterschiedliche Zustände momentan in der Umsetzung der Krankenhausplanung. Wir haben es bereits ja schon ganz am Anfang gemerkt, als das KHAG noch nicht in Kraft getreten war und alle nicht genau wussten, beauftragen wir jetzt den medizinischen Dienst ja oder nein. Insgesamt haben nur Niedersachsen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Hessen den MD bis zum 30.06.25 beauftragt. Alle anderen waren erst später dran, weil auch dann eben die Auswahlkriterien und die Mindestkriterien nach der Anlage 1 dann nochmal durch das KHAG im Ergebnis definiert wurden. Und auch so sehen wir Unterschiedlichkeiten jetzt in der weiteren Umsetzung der Antragsverfahren. Einige Länder sind sehr, sehr weit und haben sich zum Beispiel auch dazu entschieden, die Prüfgutachten, die der MD jetzt erstellt hat, den Krankenhäusern zur Verfügung zu stellen. Ich halte das für eine sehr, sehr gute Entscheidung, denn so konnten wir in den Ländern bereits mit dem MD in den Dialog gehen, sodass im Rahmen dann selektiver Nachprüfungsverfahren Mindestkriterien zumindest im Nachgang als erfüllt angesehen wurden. Andere Länder treten momentan ein bisschen auf die Bremse. Ich habe in Ihrem Podcast gehört, Herr Albert, dass ja DKG-Vertreter zumindest prognostiziert haben, dass jedes Bundesland in 2026 bereits die Leistungsgruppen zuweisen wird. Einfach auch vor dem Hintergrund, weil man dann ja auch noch zuweisen kann, selbst bei Nichterfüllung der Mindestkriterien. Und zwar ohne, dass die Kostenträger wirklich tatsächlich zustimmen müssen. Sie sind nur anzuhören. Und wenn man ab dem 01.01.2027 die Leistungsgruppe zuweist, hat man diesen Vorteil nicht mehr. Dann muss man sich klassischerweise eben ins Benehmen setzen mit den Kostenträgern. Das heißt, die müssen dann auch zustimmen, wenn ich ausnahmsweise eine Leistungsgruppe zuweisen möchte, obwohl die Mindestkriterien nicht erfüllt sind. Niedersachsen wird wohl diesen Weg beschreiten und erst später die Leistungsgruppen zuweisen. Ich würde es als charmanter empfinden, wenn man die Leistungsgruppe zuweist, aber eventuell an der Stellschraube der Umsetzungszeit dreht. Man kann ja durchaus bereits die Feststellungsbescheide erlassen, dann aber vielleicht im Ergebnis einfach den Krankenhäusern Zeit lassen, wenn sie eine Leistungsgruppe nicht zugesprochen bekommen haben, die sie beantragt haben, diese Leistungsgruppe abzubauen. Das wäre meines Erachtens nach der richtige Weg. Und deshalb haben wir hier wirklich ganz deutschlandweit sehr unterschiedliche Vorgehensweisen im Umgang, insbesondere schon auch mit den MD-Prüfungsverfahren. Was ich mir erhoffe ist, wenn die Endgutachten vorliegen, dass diese zumindest dann zeitnah den Krankenhausträgern zur Verfügung gestellt werden und dass man dann sich auch noch darauf einlassen kann, denn die Behörde muss ja innerhalb von einem Monat nach Zugang des Gutachtens auf Unstimmigkeiten und Unklarheiten gegebenenfalls hinweisen und dies mit dem MD abstimmen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass der MD in seinen Gutachten noch nachsteuern kann.
Sie hatten ein spannendes Kriterium genannt, nämlich den Bedarf zu ermitteln. Und das ist immer so ein Schlagwort auch in der politischen Diskussion. Wir müssen ja erst mal wissen, was der Bedarf ist. Wie unterschiedlich gehen die Länder denn da vor? Wie ermitteln die Versorgungsbedarfe und welche Auswirkungen kann sowas dann auf rechtliche Entscheidungen haben?
Zur Bedarfsermittlung haben wir schönerweise relativ viel Rechtsprechung auch des Bundesverwaltungsgerichts. Wir sind ja mit den Feststellungsbescheiden, die ja Verwaltungsakte sind, auf jeden Fall im Rechtsweg vor den Verwaltungsgerichten. Und da gibt es schon viele Entscheidungen dazu, wie denn die Bedarfe grundsätzlich zu ermitteln sind. Und zwar muss ich einerseits natürlich bestimmen, wie ist der gegenwärtige Bedarf. Das heißt, wie viele Krankenhausverordnungen und Abrechnungen habe ich in der einzelnen Leistungsgruppe? Das reicht aber nicht aus, denn Sie müssen als Land auch schauen, wie ist denn der Bedarf zu prognostizieren? Das heißt, wie entwickelt er sich zukünftig, also in die nächsten Jahre hineingerechnet? Und da sind dann unterschiedliche Kriterien noch zu berücksichtigen. Zum Beispiel im Rahmen der Bedarfsprognose muss ich mir ansehen, wie entwickelt sich die Fallzahl? Wie ist der demografische Wandel, was natürlich zum Beispiel dazu führt, dass in der Leistungsgruppe der Geriatrie wir einen prognostischen Anstieg haben. Wir haben aber natürlich auch Leistungsgruppen, wo man sagen muss, das geht sehr stark in die Ambulantisierung. Zum Beispiel im Bereich der Kardiologie haben wir auch die Hybridfälle jetzt, die natürlich dann im Endeffekt rauszurechnen sind, sodass wir hier unterschiedliche Möglichkeiten haben und Ansätze haben, die aber auch die Planungsbehörde wahrnehmen müssen, um den Bedarf wirklich gut zu prognostizieren. Und die Bedarfsermittlung ist auch tatsächlich ein Kriterium, was hinterher in den Gerichtsverfahren voll überprüfbar ist. Und deshalb haben wir in NRW auch schon Entscheidungen, die sagen, dass die Nichtauswahl eines Krankenhauses deshalb wahrscheinlich rechtswidrig ist und wir dann im Allrechtsschutz auch gewonnen haben, weil einfach die Behörde den Bedarf falsch ermittelt hat. Das ist also wirklich auch ein Stellungnahmepunkt für die Krankenhausträger, wirklich genau hinzusehen, ist der Bedarf richtig entwickelt? Wie sind die Fallzahlentwicklungen in meiner Versorgungsregion? Und was muss eigentlich prognostiziert werden und ist das realistisch?
Wie ist das denn mit dem Blick jetzt auf die Träger? Also wenn Sie konkrete Empfehlungen abgeben, worauf sollten Krankenhausträger, die jetzt Leistungsgruppen beantragt haben oder beantragen, achten?
wenn Sie den Juristen fragen, ist immer die Antwort, es kommt darauf an. Und zwar kommt es jetzt zunächst darauf an, in welcher Phase wir uns befinden. Die meisten Krankenhäuser haben jetzt die MD-Prüfungen abgeschlossen. Einige Bundesländer sind halt noch gerade am Ende der Nachprüfungsverfahren, aber sie wissen, bis zum 31.07. müssen die MD-Gutachten vorliegen. Dann wird gegebenenfalls zu den MD-Gutachten Stellung genommen. Was aber auf jeden Fall erfolgen wird, ist, dass die Planungsbehörde auf der Grundlage der MD-Gutachten ihre eigene Erstentscheidung trifft. Welches Krankenhaus möchte ich denn zur Versorgung zulassen und welchen Antrag auf Zuweisung einer Leistungsgruppe lehne ich ab? Dies wird dann im Rahmen eines Vorbescheides oder einer grundsätzlichen Stellungnahme der Planungsbehörde erfolgen. Das heißt, die Krankenhäuser werden Post bekommen und da wird drinstehen, welche Leistungsgruppe beabsichtigt das Land zuzuweisen und welche Anträge werden abgelehnt. Und das ist komplett die entscheidende Situation für die Krankenhäuser, weil dann startet das Anhörungsverfahren. Und zwar ist es so, dass bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, und der Feststellungsbescheid, der spätere, ist ja ein Verwaltungsakt, und dieser Verwaltungsakt wird in die Rechte der Beteiligten eingreifen, und zwar zumindest dann, wenn sie eine Leistungsgruppe nicht bekommen. In diesem Fall muss auf jeden Fall die Behörde dem Krankenhaus die Gelegenheit geben, zu den entscheidungserheblichen Tatsachen Stellung zu nehmen. Das ist für uns das sogenannte Anhörungsverfahren und da ist sehr, sehr großen Wert drauf zu legen. Wir empfehlen eine breit angelegte Stellungnahme zu insbesondere natürlich den Leistungsgruppen, die nicht zugewiesen werden sollen, aber auch in Teilen zu den Leistungsgruppen, wo man meint, man wackelt ein bisschen und bislang plant die Behörde, diese Leistungsgruppe zuzuweisen. Denn im Rahmen der Anhörungsverfahren wird ja nicht nur das mein eigenes Krankenhaus gefragt, sondern es werden ja auch alle anderen Krankenhäuser gefragt, wo zumindest die Planungsbehörde eventuell vorhat, diese Leistungsgruppe nicht zuzuweisen. Auch die werden vortragen und nur weil das Ministerium in der ersten Entscheidungsrunde plant, dass ich die Leistungsgruppe bekomme, bin ich noch immer nicht rechtssicher durch. Dementsprechend bitte Augenmerk auf das Anhörungsverfahren lenken, denn wir kommen ja gleich noch kurz zum Rechtsschutz. Im Rechtsschutzverfahren sind die Erfolgsaussichten, die Situation nochmal zu drehen, deutlich geringer. Das liegt zum einen eben am Verwaltungsverfahren und eben auch an der Ermessensentscheidung der Gerichte. Und deshalb ist die Anhörung auf jeden Fall für uns, ich kann es gar nicht häufig genug wiederholen, das entscheidende Element. Wie ich anhören kann und wie ich angehört werde, richtet sich natürlich so ein bisschen danach, wie transparent die einzelnen Bundesländer die Anhörungsverfahren gestalten werden. In Nordrhein-Westfalen hatte sich das Ministerium zum Beispiel dazu entschieden, komplett auf einer Internetseite die Anträge, die Fallzahlen und die beabsichtigten Zuweisungen zu veröffentlichen. Das heißt, ich konnte als Krankenhaus relativ gut vergleichen, wer hat eigentlich noch diese Leistungsgruppe in meiner Versorgungsregion beantragt, wer bekommt sie und wer bekommt sie nicht.
Sie hatten die Auswahlkriterien ja angesprochen. Gibt es so typische Fälle, also in diesen Anhörungsverfahren, wo es dann kippt oder wo es für einen Krankenhausträger sich wieder zum Positiven wenden kann?
Wenn eine Leistungsgruppe nicht zugewiesen wird, kann das ja zwei Gründe haben. Entweder ich habe die Mindestkriterien nicht erfüllt, dann muss ich sowieso auf eine Ausnahmeregelung des Landes hoffen, dass ich zur flächendeckenden Sicherstellung der Versorgung erforderlich bin. Oder wir haben halt einen geringeren Bedarf, als eigentlich Anträge von Krankenhäusern vorliegen, sodass es zu einer Auswahlentscheidung kommt. Und dann habe ich als Behörde ein Ermessen, welches Krankenhaus das bestgeeignete ist für die Versorgung. Und hier sind mehrere Auswahlkriterien denkbar. Wir haben zum einen natürlich die Auswahlkriterien, die in der Anlage 1 vorgegeben sind. Und die auch anzuwenden sind, klassischerweise. Daneben gibt es aber noch weitere Auswahlkriterien auf Landesebene. Und zwar schaue ich da einmal in die jeweiligen Landeskrankenhausgesetze und ich schaue mir natürlich auch den Landeskrankenhausplan an. Bedauerlicherweise sind noch nicht alle Bundesländer momentan so weit, dass sie die Krankenhauspläne auf der Grundlage von Leistungsgruppen jetzt schon bereits veröffentlicht haben, aber das wird kommen. Und in dem Krankenhausplan kann ich eben auch weitere Auswahlkriterien definieren. Das heißt, ich kann hier in diesem Podcast auch eigentlich zwar gleich einen Strauß von Auswahlkriterien nennen, aber ob das jeweils einschlägig ist für das eigene Bundesland, das muss man wirklich konkret prüfen. Deshalb warne ich auch ein bisschen davor, die ganzen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen aus NRW einfach durchzugehen und zu denken, das ist 1:1 übertragbar auch auf mein Bundesland, weil Krankenhausplanung zumindest im Rahmen dieser Ausgestaltung Ländersache ist. Und deshalb sehen wir unterschiedliche Auswahlkriterien und da kann es durchaus gerade im Anhörungsverfahren doch nochmal kippen, weil ich als Krankenhaus etwas vortrage, was das Ministerium bislang bei der Entscheidung vielleicht noch nicht so berücksichtigt hat. Ich kann da exemplarisch zum Beispiel nennen, ist das Krankenhaus in die Forschung und Lehre eingebunden? Nicht nur als akademisches Haus, sondern vielleicht auch als Lehrkrankenhaus. Ist das Krankenhaus gegebenenfalls in spezieller Weise zertifiziert? NRW zum Beispiel hat nur anerkannt die Zertifizierung nach EKZERT als Brustzentrum. Alle anderen Zertifizierungen spielen keine Rolle. Wenn man aber jetzt die Bundesländer sieht und die Aufstellung des Krankenhausplans, haben wir teilweise aber auch Vorgaben, dass weitere andere Zertifizierungen noch berücksichtigt werden. Zum Beispiel Zertifizierung im Bereich Adipositaschirurgie für die Leistungsgruppe bariatrische Chirurgie. Dann ist ein Thema, ein ganz großes Thema, worauf auch die Ärztekammern immer hindrängen, das Thema Weiterbildung. Denn durch die Zersplitterung einzelner Fachbereiche in Leistungsgruppen wird natürlich die Weiterbildung erschwert. Das heißt, ich sollte als Haus vorbringen, dass ich eventuell Weiterbildungsbefugnisse habe in diesem Bereich, also Ärzte mit Weiterbildungsbefugnissen und diese auch weiterhin aufrechterhalten möchte oder dass ich mich an einem Weiterbildungsverbund beteilige. Dann kann es auch sein, dass ein Mindestkriterium, was Sie aus der Anlage 1 kennen, auf einmal natürlich geprüft wird, und dann im Ergebnis ein weiteres Auswahlkriterium, was bislang halt nicht Mindestkriterium ist, auf die Ebene des Mindestkriteriums gezogen wird. So zum Beispiel, wenn ich es dann richtig gesehen habe, in Mecklenburg-Vorpommern ist zum Beispiel die Zuweisung der verwandten Leistungsgruppe Stroke Unit für die Zuweisung der Leistungsgruppe Karotis nur Auswahlkriterium. In Mecklenburg-Vorpommern wird es aber so sein, dass es Mindestkriterium sein muss. Das heißt, wenn Sie die Leistungsgruppe Karotis wollen, brauchen Sie auf jeden Fall auch die Leistungsgruppe Stroke Unit. Einfach aufgrund der medizinischen Verflechtung, weil ein Eingriff an gehirnversorgenden Gefäßen natürlich auch ein relevantes Risiko eines Schlaganfalls hat. Dann empfehlen wir immer unseren Mandanten, schauen Sie die Erreichbarkeiten. Wenn Sie von der Versorgung vom Netz gehen, was hat das dann für Auswirkungen für die Patienten in ihrem Umfeld? Ist denn dann eine entsprechende 30-40-minütige Erreichbarkeit noch gegeben? Schauen Sie sich aber auch an die Versorgung in angrenzenden Gebieten. Nicht nur in meinem eigenen Planungsbereich, gerade in Randlage kann es natürlich sein, dass ich auch ein anderes Versorgungsgebiet mitversorge. Schauen Sie auch auf die Einbindung in der Notfallversorgung. Nicht nur die Notfallstufe, sondern wenn ich zum Beispiel eine Notdienstpraxis der KV am Haus habe und mich vielleicht auch später eigne für ein integriertes Notfallzentrum, dann wäre es natürlich unglücklich, wenn ich die Leistungsgruppe interventionelle Kardiologie nicht habe, mit den entsprechenden Herzinfarkten eventuell und den jeweiligen Symptomen. Und vielleicht noch als letztes, schauen Sie sich an, wie ist Ihr Haus vernetzt in den horizontalen Ebenen, das heißt, welche Kooperationsverträge mit Krankenhäusern habe ich, aber auch in den vertikalen Ebenen. Welche Kooperationsverträge habe ich im Bereich halt auch der ASV? Habe ich ermächtigte Krankenhausärzte, die im Endeffekt dann gegebenenfalls ihre Ermächtigung verlieren, wenn die Leistungsgruppe wegfällt? Und wie bin ich insgesamt im ambulanten Sektor verbunden?
Da wird die ungeliebte ASV doch wieder wichtig. Das finde ich ein ganz interessanter Aspekt. Mir hat ein Krankenhausplaner zugerufen vor ein paar Wochen, für ihn wird so ein Aspekt wie Wirtschaftlichkeit einfach wichtiger. Also zu wissen in der jetzigen Situation, ob dieses Haus mit den schwierigen Rahmenbedingungen überhaupt noch existiert in 2 oder 3 Jahren. Jetzt ja auch so ein Thema, was damit verbunden ist, Trägervielfalt, betriebswirtschaftliche Situation. Das sind ja jetzt ganz andere Auswahlfaktoren. Inwieweit können die eine Rolle spielen? Ist das unter juristischen Gesichtspunkten überhaupt ein Faktor?
Juristisch gibt es 3 Kriterien, die Sie erfüllen müssen als Krankenhaus, um in den Plan aufgenommen zu werden. Sie müssen bedarfsgerecht sein. Zum Bedarf hatten wir gerade schon gesprochen. Sie müssen leistungsfähig sein. Wenn Sie leistungsfähig sind, dann erfüllen Sie die Mindestkriterien, die halt im Endeffekt vorgegeben sind, weil sie dann die Mindestqualitätskriterien im Ergebnis erfüllen und sie dann auch leisten können. Und der 3. Aspekt ist aber auch, sie müssen wirtschaftlich sein. Die Wirtschaftlichkeit spielt auch in den Gerichtsverfahren hier momentan eine etwas eher untergeordnete Rolle, denn damit können sie, um ehrlich zu sein, wirklich nur dann wuchern, wenn sie ansonsten vortragen, dass das Krankenhaus ohne die Zuweisung spezieller Leistungsgruppen in die Insolvenz geht. Aber wir sehen natürlich, im Rahmen des Prozesses, auch im Bereich der Antragsverfahren, dass die Krankenhäuser sich schon im Vorfeld überlegen, welche Leistungsgruppe sie beantragen, welche Leistungsgruppen sie vielleicht nur auf Vorrat beantragen, weil es dann hinterher eventuell Verhandlungsmasse ist, und welche sind aber zwingend erforderlich, damit ich auch wirtschaftlich durch die Tür gehe. Wir sehen nicht umsonst, dass viele Krankenhäuser bereits im Vorfeld die Geburtshilfe zum Beispiel abgegeben haben, weil die Geburtshilfe schon eine Abteilung ist, die quersubventioniert werden muss durch andere Abteilungen. Und wenn Sie ein reiner Grundversorger sind mit allgemeine Innere, allgemeine Chirurgie und Geburtshilfe und Sie haben keine weiteren komplexen Eingriffe, die Sie auch hochpreisig abrechnen können, wird das schwierig, dass man so ein Haus im Markt behält. Und auch vor dem Hintergrund, wir sehen es natürlich auch, ne, viele Fusionen, die daraus existieren, mit entsprechenden Ausnahmeregelungen halt, dass man nicht in die kartellrechtliche Fusionskontrolle kommt. Aber natürlich auch an uns immer die Frage gerichtet häufig, wenn ich abbaue, kann ich dann eventuell dann auch Mittel aus dem Transformationsfonds abrufen.
Sie hatten das Thema Rechtsschutz schon angesprochen. Wie gut sind denn die Chancen, einfach zu klagen und damit darauf zu hoffen, dass man eine Leistung zumindest vorübergehend noch weiter erbringen darf, bis dann eine Endentscheidung getroffen wird?
Sie sprechen es schon richtig an, Herr Albert. Wir haben hier 2 verschiedene Verfahren, die wir im Endeffekt immer parallel denken müssen. Zum einen, das hatte ich eben schon gesagt, der Feststellungsbescheid ist ein Verwaltungsakt. Wir sind also vor den Verwaltungsgerichten. Mit dem KAG ist jetzt ganz klar, dass die Klage gegen den Feststellungsbescheid keine aufschiebende Wirkung hat. Das heißt, wenn ich eine Leistungsgruppe nicht zugewiesen bekomme, muss ich sie dann zu dem im Feststellungsbescheid angegebenen Zeitpunkt auch abbauen. Unabhängig davon, ob ich geklagt habe oder nicht. Deshalb kommt hier dann immer noch das 2. Verfahren ins Spiel, der sogenannte Eilrechtsschutz. Den mache ich auch bei den entsprechenden Verwaltungsgerichten geltend. Und da prüft das Gericht in einem Eilverfahren im Rahmen einer summarischen Prüfung die Wahrscheinlichkeit der Erfolgsaussichten in der Hauptsache. Wenn ich da vorbringen kann, dass die Behörde einen Fehler gemacht hat, dann kann ich auch darauf hoffen, dass mir Eilrechtsschutz gewährt wird und ich so lange die Leistungsgruppe bekomme, zumindest bis das Hauptsacheverfahren abgeschlossen ist. Darauf sollte man sich aber nicht komplett versteifen und darauf sollte man sich nicht verlassen, denn das Problem ist, auch die Eilrechtsschutzverfahren dauern insbesondere über 2 Instanzen. Wir haben halt viele Verfahren erstinstanzlich, die entschieden wurden, und bei kaum einem Verfahren blieb es bei der erstinstanzlichen Entscheidung, sondern dann wurde immer noch die 2. Instanz, das sind dann die Oberverwaltungsgerichte, angerufen. Und die Dauer haben wir jetzt hier momentan in Nordrhein-Westfalen durchaus 18 Monate. Und wenn Sie bereits eine Leistungsgruppe abbauen mussten und die Leistung nicht mehr erbringen durften und auf Eilrechtsschutz im Ergebnis warten, hat kein Träger Zeit, Geld und eben auch die Ausdauer, das Personal zu halten, wenn Sie dieses Personal nicht anderweitig parken können. Verbünde sind da gegebenenfalls im Vorteil, die dann vielleicht an einem anderen Standort, welcher die Leistungsgruppe zugewiesen bekommen hat, das Personal dahin zumindest auslagern können, bis die Entscheidung klar ist. Aber man muss sagen, durch die Dauer der Rechtsschutzverfahren werden häufig auch Fakten geschaffen, die dann, wenn sie im Eilrechtsschutz und hinterher dann in der Hauptsache 2 Jahre später ihnen das Gericht sagt, jawohl, sie sind besser qualifiziert und sie hätten eigentlich ausgewählt werden müssen, dass den Krankenhäusern oftmals nicht so viel weiterhilft, weil dann das Personal schon weg ist und sie nur unter erschwerten Bedingungen die Leistungsgruppe dann tatsächlich wieder aufbauen können.
Ist das ein Fall, wo ein Haus theoretisch, glauben Sie, in 2 Jahren Schadenersatzklagen und so weiter geltend machen wird gegenüber dem Land oder ist das eher unrealistisch?
Wir haben das, um ehrlich zu sein, noch nicht komplett durchgeprüft. Die Anfragen sind natürlich schon da, aber es ist auch die Frage, traut man sich das? Traut man sich wirklich Schadensersatz zu beanspruchen gegen die Planungsbehörde, auf die ich ja in Zukunft auch weiterhin angewiesen sein werde? Aber Herr Albert, lassen Sie mich vielleicht noch eine Sache sagen, was mir ein bisschen unter den Nägeln brennt und mir auch wirklich Sorgen bereitet im Hinblick auf den Eilrechtsschutz, das noch anmerken darf. Im KHAG ist geregelt, das darf man jetzt auch nicht hinten anstellen, dass die Klage, wie gesagt, keine aufschiebende Wirkung hat. Neben dem Gesetzestext gibt es auch immer eine Gesetzesbegründung. Und hier hat der Gesetzgeber reingeschrieben, dass aus Gründen der Versorgungssicherheit und der Stabilität, der wirtschaftlichen Stabilität der GKV, der einstweilige Rechtsschutz in der Regel versagt werden soll, weil man flächendeckend die Krankenhausreform umsetzen möchte. Ich hoffe, dass sich viele Verwaltungsrichter, die es sich jetzt leicht machen könnten, ne, wenn die einen Eilrechtsschutzantrag haben, schauen sie einfach in die Begründung und sagen, höhere Interessen, finanzielle Stabilität der GKV, wir lehnen im Endeffekt den Eilrechtsschutz ab. Wenn ich Verwaltungsrichterin wäre, würde ich mir den Fall schon genau ansehen und mir nicht unbedingt vom Gesetzgeber intendiert sagen lassen, wie ich eventuell entscheiden möchte. Aber das muss man klar sagen, allein diese Passage führt dazu, dass auch im Eilrechtsschutz die Erfolgsaussichten nochmal gesunken sind. Und deshalb wieder zum Anfang zurück, alles Augenmerk auf das Anhörungsverfahren, denn die Gründe, die Sie da vorbringen, sind zu berücksichtigen. Wenn Sie die erst später im Verfahren vorbringen, sind Sie eventuell präkludiert.
Also auf jeden Fall ein spannendes Thema mit ganz vielen Fallstricken, wie ich feststelle, aber auch ein Potenzial für die Länder, das nehme ich durchaus mit, die mit der Krankenhausplanung doch einige Hebel haben, die sie auch gut nutzen können. Die Frage ist dann nur, wie mutig man die auch nutzt.
Wir können gerne noch einen Hinweis geben, nicht nur in der Beratung der Krankenhäuser, sondern auch in der Beratung der einzelnen Planungsbehörden. Denn wenn Sie mich fragen würden, was ich mir wünsche in den Feststellungsbescheiden, und was die Krankenhausplanungsbehörden denn berücksichtigen sollten. Wenn ein Krankenhaus eine Leistungsgruppe zugewiesen bekommt und andere Krankenhäuser in derselben Leistungsgruppe Ablehnung erhalten, wünsche ich mir eine Entscheidung mit Augenmaß, dass ich wirklich auch die Versorgung der Patienten im Blick habe und lieber ein Krankenhaus erstmal mehr am Netz lasse, gerade bei engen Entscheidungen, als wenn ich rigoros die Konzentration einfordere und vielleicht die Patientenversorgung dann auf der Strecke bleibt. In Einzelfällen, nicht flächendeckend, aber in Einzelfällen haben wir die Situation, dass Krankenhäuser weiterhin vom Rettungsdienst angefahren werden, die die Leistungsgruppe eigentlich nicht haben, weil der Nachbar, der die Leistungsgruppe bekommt, einfach mit der Leistungserbringung nicht hinterherkommt, abgemeldet ist und man wirklich genau schauen sollte, welche Krankenhäuser brauche ich wirklich dann da in der Versorgung und dann wirklich eher auch mutig zu sein und mal zu sagen, dann bleibst du noch zusätzlich, als dass ich hinterher in die Versorgungslücke laufe. Dementsprechend werden auch nicht nur Leistungsgruppen zugewiesen werden im Feststellungsbescheid, sondern auch Fallzahlen. Liebe Planungsbehörden, tun Sie sich den Gefallen und definieren und schreiben in die Feststellungsbescheide rein, was Sie mit den Fallzahlen meinen. Nämlich, dass es keine Planfallzahlen sind mit Budgetrelevanz, weil die kommen ja im Endeffekt erst noch gegebenenfalls im Rahmen der Vorhaltevergütung. Dass es keine Mindestvorhaltezahlen sind, weil auch die sind, werden im Endeffekt ja auch noch festgelegt. Und dass, wenn das Krankenhaus eine Leistungsgruppe zugewiesen bekommt mit einer Fallzahl und diese Fallzahl dann im Laufe des Jahres überschreitet, dass es dann bitte noch immer innerhalb des Versorgungsauftrags handelt, sodass es keine Diskussionen gibt mit den Kostenträgern hinterher in der Budgetverhandlung. Wenn ich 300 Fälle in einer Leistungsgruppe zugewiesen bekommen habe und ich habe dann den 301. Fall. Das wäre ganz hilfreich, wenn das wirklich auch im Feststellungsbescheid stünde. Bei der Nichtzuweisung einer Leistungsgruppe gerne eine fehlerfreie Bedarfsermittlung. Das wäre schon schön. Und wirklich dann auch die Benennung der Entscheidungsgründe und der gewichtigen Auswahlkriterien, damit die Entscheidung transparent und nachvollziehbar ist.
Das ist nochmal ein sehr guter Appell auch an die Planungsbehörde, sauber zu arbeiten und auch ja, sich gut vorzubereiten und auch mit den Kliniken fair umzugehen. Und andersrum gilt es natürlich genauso für die Krankenhausträger, die dann auch in der Verantwortung sind, gute Dinge zu beantragen. Frau Marek, das war ein sehr spannender Überblick über die ja, aktuelle rechtliche Situation bei der Krankenhausplanung. Können wir vielleicht ja auch mal wieder vertiefen, wenn die anderen Länder soweit sind. Ja, können wir uns gerne für den Podcast verabreden, wenn es Entscheidungen aus den Ländern gibt. Sie haben es ja gesagt, einige werden bis zum Jahresende zuweisen, andere brauchen dann noch ein bisschen länger und dann wird die Diskussion in den anderen 15 Ländern auch genauso geführt. Schön, dass Sie hier waren. Danke für das Gespräch in unserem Podcast.
Ich bedanke mich auch, Herr Albert. Bis bald.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint voraussichtlich Ende August. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.
Das war F&W, der Klinik-Podcast. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aktuelle Nachrichten und spannende Artikel rund um das Klinikgeschehen finden Sie wie immer auf unserer Website bibliometmanager.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald!